Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ja, wie fangen wir an?
Klassisch wie immer.
Ja, genau. Prost. Fairerweise muss man sagen, die ganze Geschichte ist eigentlich aus genau sowas entstanden. Wir sind bei einem Bier zusammengesessen. Ja, mehrere Bier. Und haben gesagt, wir würden gerne was über Eishockey machen. Und haben gesagt, nachdem wir beide
nicht Eishockey spielen
können, brauchen wir jeweils einen Gast, der es kann. Und haben im Laufe der letzten 2 Jahre 50 Folgen vom Eiskalt-Podcast.
Sind schon 50?
Ja, du wirst alt. Produziert, wo wir regelmäßig Kärntner, hauptsächlich Kärntner, Eishockeyspieler, Trainer, Funktionäre, Liebhaber vor das Mikrofon geholt haben. Und gesagt, reden wir einfach bei 1, 2, 3, 4, 5 Bier. Über unser Lieblingssport, weil...
Fünfe wäre super, meistens sind mehr, aber gibt, ja, der Wille ist da, aber...
Was gibt Gäste, die sich an den Podcast nicht mehr erinnern können? Keine Namen, Gerd Prohaska. Ah, Blödsinn. Ich glaube, unseren heutigen Gast braucht man nicht ganz groß vorstellen. Peter Kaspar, du bist ehemaliger Eishockeyspieler. Heute Trainer, Rechtsanwalt, ehrgeiziger Hobby-Eishockeyspieler in Personalunion. Wir haben heute um 13.30 Uhr schon gegeneinander gespielt. Vernichtende Niederlage, muss ich für mich eingestehen.
So wie jeden Freitag. So.
Wir hassen es, wenn Gäste lügen. Peter Blödsinn, du hast lang beim KAC gespielt, warst 91 Meister geworden, ohne dein Zutun, weil du hast, glaube ich, keine einzige Partie gespielt.
Genau.
Wie bist du zum Eishockey gekommen und wer zum Teufel bist du? Ich meine, ich kenne dich eh.
Wie bin ich zum Eishockey gekommen? Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil meine Eltern wollten eigentlich nie, dass ich Eishockey spiele. Meine Eltern haben in Bad Kleinkirchen eine Wohnung gehabt. Wir sind jedes Wochenende zum Skifahren gefahren. Und damals waren so die Bambini, haben nur am Sonntag trainiert und vielleicht noch am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so war, aber Sonntag auf jeden Fall. Und mein Vater hat immer gesagt, am Sonntag sind wir wie in Kleinkirchen. Und deswegen habe ich Fußball gespielt. Und dann, wie es der Teufel will, hat sich im 84er Jahr, also über 9 Jahre damals, also relativ spät, hat sich meine Mutter bei der letzten Abfahrt auf der Kaiserburg einen dreifachen offenen Schienbeinbruch zugezogen. Und das Pech meiner Mutter war mein Glück, weil mein Vater wollte mich alleine mit meiner Kirche fahren mit mir und hat gesagt, jetzt kannst du mal probieren und zum KAC gehen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und habe mich scheinbar nicht so ungeschickt angestellt, weil wir haben am Ländkanal gewohnt und haben natürlich, bin am Ländkanal praktisch aufgewachsen. Damals war es jetzt noch nicht so, dass die Kinder zwingend mit 3, 4 angefangen haben, mit 4 Jahren damals angefangen, ein Liter kalt. Die anderen mit 6, 5, 6, 7 vielleicht, aber 9 war trotzdem damals auch schon spät. Und so bin ich beim Eishockey gelandet und nicht mehr weggekommen.
Du hast ihn ja als Peter Kaspar vorgestellt, aber den kennt man eigentlich nicht als Peter. Ich habe gestern einmal angerufen und gesagt, du vergiss nicht, was der heute ist, Podcast. Und ich habe ihn als Peter angesprochen, der war kurz irritiert, weil eigentlich sagt jeder Cat zu dir. Warum sagt man Cat?
Das fängt ja schon gut an, der Podcast, mit zwei Geschichten. Ja, das war, glaube ich, schon 18, das ist damals so gewesen, das sind waren die ersten Jahre, Anfang der 90er Jahre, als die Schläger rausgekommen sind, wo man den Namen hat draufdrucken können. Und damals der Bobby Fritz, ein langjähriger Eishockeyspieler auch, war der Erste, der in das Schlägerbusiness eingestiegen ist, in das Ausrüstungsbusiness, und hat dann gesagt, du schleichst dich eigentlich immer so an von der blauen Linie wie ein Katz. Und hat dann ohne mein Wissen tatsächlich auf diesen ersten, meinen Namensholzschläger raufgeschrieben, The Cat Casper. Und das ist mir dann so geblieben.
Also wie lange hat das gedauert, also bis das Gelächter in der Kabine verstummt ist?
Aber nicht Fritz der Cat Strobel, sondern Peter der Cat Kasper.
Ja, genau.
Ja. Kat, wir haben jetzt ein bisschen über deine Anfänge geredet, dass, wie du zum Eishockey gekommen bist. Wie ist das passiert, dass du dann in die KC-Kampfmannschaft gekommen bist? Das war ja damals ein Refugium, da ist man nicht so schnell reingekommen. So Anfang der 90er Jahre, du hast das eh erwähnt, keine einzige Partie gespielt im Meisterjahr 1991. Wie war das so? Wie hat man sich da angeschlichen?
Aber sicher brav mitgefeiert am Ende.
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, beim ersten Meistertitel war ich auch erst 15. Also ich war nicht 18, aber es war damals so, wir haben Glück gehabt, dass der Herbert Böck ist damals Trainer geworden, oder das zweite Jahr der Trainer beim KAC, und der hat sehr, sehr viel auf die Jungen geschaut. Also er hat ein großes Augenmerk auf die Spieler gelegt, wo er gedacht hat, die könnten in der Zukunft weiterkommen. Wir waren da so ein Fünfer-Gespann damals, der Dieter Kalt war damals logischerweise auch dabei, der arme Jahrgang ist, also 74er-Jahrgang. Und der hat uns damals noch bei der U16 eigentlich regelmäßig angeschaut und hat dann in uns ein Talent gesehen, beim Dieter mehr, bei mir vielleicht weniger. Und dann hat er uns relativ schnell in die Kampfmannschaft geholt. Das war damals im Jahr 1990, haben wir dann mittrainiert, also fünf Spieler mit der Kampfmannschaft, haben das ganze Sommertraining mitgemacht. Damals hat das angefangen mit der Zusatznahrung, was jetzt Standard ist, also mit Kohlehydrate essen, mit Proteine, dreimal am Tag die Shakes. Meine Mutter hat fast durchgedreht, weil ich die ganzen Shakes und diese Dosen zu Hause gehabt und habe dann in einem Jahr, glaube ich, 8 Kilo zugenommen und so haben sie uns dann reingespült.
Aber ja, Muskeln, nicht so wie bei dir.
Es war die gleiche Saison, wo der Robby Mack nach einem Aufwärmen ganz normal noch eine geraucht hat.
Ja, auf jeden Fall hat es mich da so reingespielt und so bin ich dann in die erste reingekommen und das hat dann ein bisschen gedauert und habe dann in dem Meisterjahr 1991 tatsächlich, ich habe glaube ich wirklich sogar einmal gespielt, 40 Minuten gegen Mark Johnson, Olympiasieger, Miracle on Ice, Lake Placid, der hat den Zell am See gespielt damals, aber ich habe de facto nichts beigetragen, also vollkommen richtig. Ich habe das auch nie mehr auf die Fahne geheftet, dass das jetzt mein dritter Meister oder mein erster damals gewesen wäre, weil ich, wie gesagt, wirklich nur auf der Bank gesessen bin eigentlich.
Ja. Wie kann man sich das damals vorstellen? Das Eishockey hat sich in den letzten 30, muss man mittlerweile sagen, und du wirst heuer 50, habe ich jetzt gerade nachgerechnet, 20. Dezember?
Ja.
Okay, ich habe früher bei Wikipedia.
Ich freue mich auf die Einladung.
Ja, wir freuen uns auf die. Aus dem Nachtdiktat verreist. Adresse gewechselt, Nummer abgeschalten. Wie kann man sich das vorstellen? Heutzutage, wir reden von Vollprofis, so wie du sagst, die 16-, 17-Jährigen werden sind spätestens mit 16, weißt du, wohin die Reise geht. Damals hast du mit echten Charaktere teilweise noch zusammengespielt. Peter Dilski, Craig Ninius, absoluter Rockstar damals in Österreich. Wenn du diesen Wandel anschaust, den das Eishockey seit damals durchgemacht hast, oder war das noch damals Rock'n'Roll beim Eishockey? War das noch so ein bisschen wild, die letzte Phase der wilden 80er, Anfang der 90er?
Oh, die letzte Phase, da war ich schon 32, 33, war es noch immer wild. Nein, aber es war damals schon, ja, es war anders, es war ein Semiprofessionalismus. Es hat der Hans Sulzer hat gearbeitet, der Herbert Böck hat gearbeitet, die anderen Spieler haben teilweise auch noch gearbeitet. Der Einzige, der nicht gearbeitet hat, war der Tschetsche Zechner, der hat anders gearbeitet. aber der übt sich bei, in dem Meisterjahr übrigens war es wirklich so, der Tschetsche hat damals, und ich muss sagen, ich liebe den Tschetsche.
Wir alle lieben ihn. Du darfst es auch sagen, weil jetzt sind Kästen ja auf dem Tennisplatz, Tschetsche arbeitet,
ja.
Und der Tschetsche steht ja zu seiner Vergangenheit, gell?
Ja, nein, absolut, der steht dazu. Aber das war ein lustiges Jahr, weil der Tschetsche
ist... Also für euch, der ist gesessen?
Ja. Zweimal. Länger. aber es war dann wirklich, der hat einfach falsche Freunde gehabt und das war lustig, Semiprofessionismus. Und damals hat man nicht am Vormittag trainiert, wie es ja jetzt üblich ist.
Am Abend?
Sondern am Abend von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und dann war es so, wenn das Training so gegen Ende dann war, so bei 19.45, dann hat man hinter der Spielerbank auf einmal ein paar dunkle Gestalten gesehen, dass man Tschetsche seine Freund. Die haben ihn dann schon abgeholt. Jedenfalls war das dann ein Rhythmus von ihm. Also er ist dann regelmäßig fortgegangen, hat dann geschlafen bis 5 ungefähr, muss man sich vorstellen. Hat natürlich nichts gegessen den ganzen Tag. Und ist dann in die Kabine gekommen und hat hinten beim Kali klemmen, hat so einen kleinen Kühlschrank gegeben damals, hat gehabt, Dani plus Sahne. Und der hat sich wirklich die ganze Saison von einem Dani plus Sahne pro Tag ernährt und der Rest war ja auf den Tschetsche.
Auf den Tschetsche.
Du trotzdem ja. weiter im Taktum. Jetzt haben wir ein bisschen sportlicher.
Wir schweifen ein bisschen ab.
Wir sind sportlicher ein bisschen umgefallen, aber ich meine, die Mannschaft jetzt schon sympathisch, muss ich sagen. Ja. Nein, aber wenn du das anschaust, wie sich das Eishockey entwickelt hat, wir kommen gleich zu den Buben und der Jetztzeit. Wenn du anschaust, wie du angefangen hast zu spielen und wie du aufgehört hast, es gibt wenig Sportarten, die sich so entwickeln. Du hast gesagt, klingt ja blöd, aber in Villach, um einmal kurz den VSV mit einzubringen noch, ich meine, die haben am Vormittag nicht trainieren können, weil die haben teilweise die Post ausgetragen, oder? Da waren ein paar Postler dabei, ganz
ja, normal. Ja, das war natürlich
Profisport.
Das war in Klagenfurt natürlich
das ganz mal, und dann Training.
Man hat dann oder also, Schneeschirm in der Nacht.
Der Post.
Der Säcke.
Der Säcke ist Viertelkehrer. Der Säcke fährt mit der Reinigungsmaschine in Villach.
Ist gefahren. Bruno Sekulic mittlerweile in Pension. Trotzdem zurück zum Punkt. Hör auf zum Ablenken.
Ja, entschuldige. Ist
schon was. ja, so was haben wir. Das ist aber lang so gegangen. Also das ist, glaube ich, das hat sich erst geändert im 98er Jahr. Da sind immer mehr Ausländer gekommen und die Ausländer haben dann Familie gehabt und die sind uns von Nordamerika gewohnt gewesen, dass du am Nachmittag mit der Familie was machen kannst. Die hat das deswegen angezipft, dass man am Abend trainiert. Und dann ist das auf einmal von einem auf das andere komplett weggebrochen. Dieses Semiprofessionalismus ist eigentlich gar nicht mehr gegangen. Ich habe damals ja schon studiert, was dann auch schwieriger war. Aber dann haben die Trainings am Vormittag angefangen. Ich muss aber sagen, als ich in die Erste gekommen bin, 1991, vielleicht waren wir damals schon die Ersten, die schon professioneller gearbeitet haben. Also wir haben schon sehr viel Krafttraining gemacht durch den Herbert Böck. Der hat das eigentlich sehr professionalisiert, das Ganze. Dann ist es immer professioneller geworden. Also es war nicht mal so, dass das, als ich reinkommen bin, dass so eine Larifari-Hobbypartie war, das war es nicht. Das war schon harte Arbeit. Ja, es war schon, nur hat es mit Vereinzeln, mit den Jungen angefangen und jetzt ist jeder Profi. Jetzt gibt es das auch nicht mehr, wenn man 3-4 Mal in der Woche mal unterwegs, wie man weiß, das hat man durchaus in Klagenfurt auch gutiert, wenn man gut gespielt hat und das war den Leuten recht und man hat ein bisschen Erfolgsnähe gehabt, zumindest haben wir uns das eingeblüht, dass es den Leuten getaugt hat, aber es ist jetzt natürlich professioneller, es sind mehr Spiele, man kann sich das nicht mehr leisten, man kann nicht mehr bis 4 oder 5 in der Früh fortgehen, das geht heutzutage,
glaube ich. Du bist wie ein Politiker, Volksnähe und fortgehen und so.
Aber ich bin kein Politiker, du hast früher versucht mich zu googeln und du bist auf irgendeinen Stadtrat gestoßen, ich weiß nicht, das bin ich. Gemeinderat, muss man sagen.
Das stimmt. Ja, ich habe Peter Kasper gegoogelt, ich meine, woher hat
der Ingenieurstitel
her?
Peter Kasper.
Ja.
Apropos Ingenieur, du hast einen Doktortitel. Wie bist du zu dem gekommen?
Also in Bukarest.
Ja, aber
dem
Jelzin,
das hat Universität, habe ich nicht was gekostet.
Habe ich nicht gesagt.
Der Kuh hat sich angemeldet auf der Uni wegen den Uni-Partys. Ich weiß das.
Weißt du, mit jeder Frau hätte ich rechnet, aber mit der nicht.
Ich war einmal.
Der hat nur den ÖH-Beitrag eingezahlt, damit er billiger reinkommt.
Aber wie hast du das während der Zeit als Profi-Eishockeyspieler, du hast Jus studiert, wie hat das funktioniert?
Ehrlich gesagt, man hat also damals, und ich bin auch der Meinung, auch heute noch, man hat genug Zeit, daneben was zu machen. Man trainiert in Wirklichkeit, man ist den ganzen Vormittag in der Halle und macht den Nachmittag dann nichts. Also es gibt eigentlich diese zweimal am Tag Training, gibt es nicht, wäre auch völlig unvernünftig, weil der Körper das nicht verkraften kann. So, und das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin relativ schnell drauf gekommen, dass ich ein okay Eishockeyspieler bin, aber dass ich mit dem Eishockey nicht so viel Geld verdienen wir können, dass ich nachher nichts mehr machen brauche. Und habe dann einfach das Studium durchgezogen und war genauso fort und habe meinen Spaß gehabt. Aber wenn es halt auf die Prüfungen zum Lernen war, dann habe ich halt gelernt. Bin teilweise um 5 Uhr aufgestanden und habe dann gelernt bis zum Vormittagstraining. Wenn wir zweimal Training gehabt haben, bin dann danach zu Hause gegangen, habe gegessen, habe geschlafen, wieder gelernt, zum Training gegangen und habe dann wieder bis 11 Uhr gelernt und habe dann wieder geschlafen. Aber das geht alles. Wenn man das will, geht das alles. Und das Doktorat, muss ich sagen, habe ich nur deswegen gemacht, weil ich mir gedacht habe, damals noch einen Vertrag gehabt in Wien, da war ich schon Magister in Innsbruck gemacht und dann war ich in Wien und habe mir gedacht, wenn ich jetzt nichts mache, dann wäre ich noch depperter und habe dann gedacht, jetzt mache ich das Doktorat auch noch drauf. Das ist jetzt ja keine so große Leistung, das ist natürlich damals in der neuen Studienordnung ist das ein 6-semestriges Studium, wo man dann die Doktorarbeit schreibt, ja, aber man hat ja 3 Jahre Zeit, also auf das. Danke.
Hast du immer gewusst, was du dann auch machen willst? Also, dass du Jurist bist, okay. Aber ich habe mir die nie als Eishockeyspieler irgendwo in einem Gerichtssaal vorstellen können.
Nee, ich schon. Nein, wirklich, er war ja mal mein Anwalt.
Bin ich jetzt, aber ich war nicht schlecht, nicht, dass du glaubst, dass ich jetzt nicht mehr bin.
Aber nicht Chatcher-mäßig,
sondern das hast, war schon. Er braucht nichts mehr, deswegen bin ich besser.
Ah, der Kollege Quendler muss in einer halben Stunde daheim sein wegen dem Fußfessel.
Aber es ist, ich muss jetzt sagen, ich bin technisch unbegabt. Jetzt ist der technische Beruf ist einmal flach gefallen. Ich hätte gerne Medizin studiert, das ist flach gefallen, weil es nicht gegangen wäre neben Eishockey spielen. Jus war irgendwie noch kompatibel mit dem Sport, weil man früher auf große Prüfungen zu Hause lernen kann. Der Vater war Leiter der Rechtsabteilung bei der Wirtschaftskammer, der hat irgendeinen Bezug zu Jus gehabt. Ja. Und deswegen habe ich das auch gemacht und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich es gemacht habe. Aber ja, ich hätte wahrscheinlich vom Talent her nicht viel was anderes machen können, muss ich auch sagen.
Du hast es kurz angesprochen, extremer Ehrgeiz. Also der Stefan weiß es selber, ich weiß es auch von den Hobby-Eishockey-Partien. Jetzt als Anwalt in einem Zivilberuf, als Trainer bei der U18, wobei jetzt dann U20, du bist KAC-Vorstand, dieser extreme Ehrgeiz, der prägt dich. Ist das so etwas, jetzt verstehe mich nicht falsch, aber dass du sagst, man kann mit seinem Talent bis zu einem gewissen Punkt kommen, aber dann braucht man noch ein bisschen mehr Ehrgeiz. Ist das, kann man das so sagen?
Ja, das ist eigentlich klar. Gell? Also das Talent, ja, das hat man oder hat man nicht, aber der alte Spruch heißt immer, Arbeit schlagt Talent, außer Talent arbeitet, und das ist so, nur Talent haben ist einfach zu wenig. Aber warum mache ich diese vielen Sachen? Ich habe zum Glück eine Frau, die brutal verständnisvoll ist und die mich gar nicht anders kennt, weil ich eben auch damals schon Eishockey spielen und Studium und trotzdem fortgehen, und das, so hat sie mich halt kennengelernt, und ich war damals nicht so viel zu Hause, bin jetzt nicht so viel zu Hause. Wir verstehen uns aber trotzdem super.
Haben ich meine, die Frau irgendwo kennenlernen, weil...
Nein, da gibt es noch eine Idee. Aber das ist, ja, und deswegen, ja, ehrgeizig bin ich, wobei KC-Vorstand stimmt nicht, sondern Mitglied.
Einer von sechs.
Vorstand nicht. Aber es, diese ganzen Sachen, die ich natürlich mache, die passen natürlich zusammen. Also das Rechtsanwalt sein und der Spielervermittler sein.
Spielervermittler
habe ich. Das hat ja einen direkten Konnex. Von daher, und in diese Trainergeschichte bin ich einfach über den Marco reingerutscht, weil ich damals, als der Marco klein war, einfach mir die Trainer gefragt haben, ob ich aushelfen kann am Freitagnachmittag. Ja. Und dann bin ich wieder so reingerutscht. Und damals war der Dieter Kalten noch der Sportchef dann später, und der hat dann gesagt, der mag es nicht gleich als Co-Trainer bei einer Mannschaft einsteigen, und jetzt bin ich dabei geblieben und mache das eigentlich, weil es mir brutalen Spaß macht, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Also viele haben jetzt gesagt, ja, der Kasper macht das nur so lange, solange die Saison da ist. Jetzt ist der Markus schon 4 Jahre weg und ich mache es noch immer, weil es mir vor allem Spaß macht mit einem coolen schwedischen Trainer, mit dem Roger Oehmann, mit dem ich zusammengespielt habe. Und das ist einfach lustig. Also für mich sind diese ganzen Amterlern keine Belastung, muss ich sagen.
Du hast das Stichwort eh geliefert, Marco. Dein Sohn ist der letzte Österreicher, der in der NHL jetzt gedraftet worden ist, beste Eishockey-Liga der Welt. Erst einmal, du warst beim Draft dabei. Wir haben dann bei seiner ersten Partie haben wir kurz WhatsApp hin und her geschrieben. Das kannst du dir wahrscheinlich kaum vorstellen als Vater, oder wenn auf einmal dein Sohn auf der richtig großen Bühne unterwegs ist und du den ganzen Weg auch mitverfolgt hast.
Ja, zwei verschiedene Sachen, Draft und NHL. Der Draft selber, das wissen natürlich die wenigsten, ist ja eigentlich nur ein rechtes Sichern der Mannschaften in Nordamerika. Das heißt, in Österreich wird aber gleichgesetzt der Draft mit dem Superstar sein, mit dem viel Geld verdienen. Ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Der Draft heißt noch gar nichts. Also beim Draft muss man sich wirklich sagen, die Mannschaften sichern sich das Recht, dass dieser Spieler in den nächsten 3 Jahren von ihnen unterschrieben werden kann. Das war natürlich eine ganz große Geschichte in Montreal, 20.000 Zuschauer, eine irrsinnige nervliche Anspannung, weil man als Vater natürlich nur eins hofft, dass der Sohn nicht enttäuscht wird. Es ist gar nicht so wichtig, ob der Sohn jetzt als 10. oder 65. gedraftet wird, wenn man sich wohl auskennt im Eishockey. Aber jeder hat natürlich davon geredet, der Marco geht erste Runde, der Marco geht unter die ersten 10 und so weiter. Und das wäre dann natürlich eine Riesenenttäuschung für ihn gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und von daher war das für mich wahrscheinlich die größte nervliche Anspannung, weil ich einfach nur Angst gehabt habe, dass er enttäuscht wird, wenn er dort nicht gezogen wird. und du auf das Ganze keinen Einfluss hast. Ja, du sitzt da auf der Tribüne, so wie das Publikum jetzt da sitzt, nur halt in einer 20.000 Arena und sitzt dann in der 8. Reihe, weil, oder in der 6. Reihe, weil er als 6. von Europa gerankt war, und dann bist du Passagier. Aber war natürlich eine super Geschichte, als das Ganze passiert ist, und dann sein erstes NHL-Spiel, da war ich viel weniger nervös, weil ich gewusst habe, dass er das kann, weil er ja in Schweden schon 2 Jahre gespielt hat. Da war die Nervosität viel, viel geringer. Ja. Und jetzt, wie man, ich schon jetzt anklingen habe lassen, der Draft heißt noch nichts, wie man sieht, muss er sich durch die Knochenmühle in der Farmteamliga, in der AHL, muss er sich hochkämpfen. Und vollkommen zu Recht, dass das so ist. Und wenn er gut genug ist, dann wird er auch oben spielen, und wenn nicht, dann wird er nicht oben spielen.
Du warst ja Trainer von Marco, und du hast seine Karriere natürlich als Papa von Haus aus verfolgt oder von klein auf verfolgt. Wann hast du das erste Mal so das Gefühl gekriegt?
Warte, wir haben 10 Minuten.
10 Minuten noch, oder was?
10 Minuten sagen sie uns.
10 schon. Ui. Ja, ist das eine Strafe jetzt? Oder?
Strafe. Ja, ja, das ist eine Strafe. Ja, die ist sie. Ja, kein Schmäh.
Oder Thomas Gottschalk, der hat einmal überzogen.
Ja, ja. Red ich zu langsam.
Müssen wir halt vom Nachfolger ein bisschen was wegzwicken, oder?
Von der Thomas, Zeit. Thomas Cheek.
Thomas Cheek.
Tommy, ich da. Ja, klar.
Ja, passt. Aber wann hast du das erste Mal erkannt, Marco, das ist jetzt mehr als ein mittelmäßiger Eishockeyspieler?
Das weiß ich sogar. Das war in Tschechien. Als er 6 Jahre alt war, beim traditionellen Nikolausturnier in Brünn. Das war so ein Querfeldturnier, und da hat er, glaube ich, der KAC, also die Mannschaft, wo er gespielt hat, glaube ich, im ganzen Turnier 45 Tore geschossen, und von den 45 hat er 42 geschossen. Und da habe ich mir das erste Mal, da habe ich gesehen, hat er diese so Muster gehabt, hat er abgedreht, hat er, wir sagen im Sport, die anderen geschleppt. Und da haben wir wirklich, also die Tschechen geschleppt. Und dann habe ich gedacht, schau, was ist denn da jetzt passiert? Und da habe ich gedacht, jetzt müssen wir schauen, das vielleicht ein bisschen mehr zu fördern. Aber ich kann mir nicht, das war zwischen 3. und 6. Dezember irgendwann.
Aber war dir das recht, dass der Bub auf diese Schiene, weil ich kann mir so vorstellen, du hast deine Karriere gehabt?
Ja, aber ich kann sagen, ja. Also ich bin nicht der der Vater, der gesagt hat, ich will nie, dass mein Sohn was macht, sondern das hat mir schon getaugt.
Ja, schon, aber du siehst ja die negativen Seiten. Also nicht nur die positiven Seiten, das ist ja extremer Aufwand, der da betrieben werden muss. War das für dich okay?
Absolut okay. Weil wo ist denn der Aufwand nicht groß? Wenn du heute Arzt sein willst, ist der Aufwand auch groß. Und wenn du Steuerberater bist, ist der Aufwand auch groß.
Naja, wir sitzen jetzt da, also ich kann jetzt...
Ja, ihr seid ein bisschen gechillter, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich habe es alles richtig gemacht.
Living the dream.
Ja. Nein, aber es war mir recht, er wollte es ja immer. Ja. Und man hat ihn auch nie zum Training treiben müssen, und dann macht er das schon, also jetzt lügen wir nicht, wenn ich sage, das hat mir nicht Spaß gemacht, dass ich sehe, dass der gut Eishockey spielt.
Du, Gegenprobe jetzt ganz kurz, weil ich meine, mein Sohn spielt auch Eishockey, wird nicht in der NHL spielen, obwohl er wirklich mit Herz dabei ist. Wo kommt der Punkt, wo du dich als Elternteil zurückziehen musst? Weil ich habe das bei meinem Junior oft genug erlebt, bin irgendwo gesessen und du hörst halt mit einem Ohr so zu, oder Nachschub.
Ja.
In letzter Sekunde. Du hörst halt anderen Eltern zu, wie sie über Kinder reden.
Ja.
Und du denkst da, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ja. Wir reden über Kinder, wir reden über Sport, wir reden über etwas, was ihnen ihr Leben sollte oder kann. Es gibt keine Weltmeistertitel und keine Olympiade oder Olympische Spiele zu vergeben. Haltet euch alle einmal ein bisschen zurück, haltet die Pappen, lasst die Kinder spülen und genießen.
Hast du jetzt haltet die Pappen
gesagt? Auf offener Bühne.
Also. Ja, das wird jetzt schon fast nordamerikanisch. Ne? Aber ja, also ich weiß, was du fragen willst. Wann sollen sich die Eltern zurücknehmen? Eigentlich auch ganz einfach. Das Schlimme ist, was ich beobachte, ist, dass oft Eltern mehr wollen als Kinder. Ich bin absolut dafür, dass Eltern ihre Kinder bis zum geht nicht mehr fördern. Egal, ob es musisch ist oder ob es in der Schule ist oder ob es beim Sport ist, aber nur solange das Kind das will. Und das ist das Um und Auf. Und was ich beobachte, ist halt wirklich, wie du sagst, du bist ja selber auch beim KC ein bisschen drinnen und kennst ein paar Eltern, dass oft die Eltern, wo die Kinder nicht so talentiert sind, viel mehr wollen als die Kinder. Und dann wird es schlecht. Ja, aber es ist nicht schlecht, wenn das Kind sagt, Papa, ich möchte nach Tschechien fahren, jedes Wochenende, dann ist es nicht schlecht, dass man mit dem Kind jedes Wochenende nach Tschechien fährt. Das sagen dann alle rundherum, die sagen, ja, das ist ja wahnsinnig, aber der überlastet den Buben. Aber wenn der Bub das will, was ist denn das Schlechte dran? Und wenn das Mädchen sagt, ich möchte aber jetzt unbedingt nach Bukarest Geigen spielen fahren und jetzt möchte ich nach Moskau fahren nächste Woche und ich kann es mir leisten.
Moskau ist schlecht. Moskau ist gerade im Moment.
Ist gerade schlecht, ja, politisch schlecht, aber und ich kann es mir leisten.
Und die Anreise ist eventuell ein, zwei Jahre.
Aber man kennt ja dann deinen Privatjet, kennt man ja nicht deinen, aber mit dem du fliegst, kennt man dann chartern, wie ich gehört habe, billig. Und dann können wir das machen. Aber Spaß beiseite, aber wirklich, also wenn das Kind das will, dann kann man es auch fördern, dann kann man es nicht überfördern, wenn das Kind etwas will. Aber immer nur, wenn es das Kind will.
Du hast Österreich bei Olympia vertreten, du hast beim Nationalteam gespielt. Warum hat Österreich generell vielleicht ein bisschen ein Sportproblem und ein Stolzproblem auf Nationalteam? Wir mit Martin reden wir so einmal im Jahr, wenn die WM um die Ecke kommt und das österreichische Nationalteam spielt. Du hörst im ORF eine Partie kommentiert und du denkst da, wir haben null Nationalstolz, was unsere Sportler angeht, außer im Skifahren natürlich.
Ja, das ist jetzt fast. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber vielleicht kommt das doch ein bisschen mit dem. Das haben wir die Deutschen auch nicht so wirklich mehr als wir, aber wenn ich in Schweden zum Beispiel unterwegs bin, wenn ich in Kanada bin, wenn ich in Amerika bin, jeder hat in seinem Backyard hat die Fahne. Jeder. Jeder hat die schwedische Fahne. Die
österreichische Fahne hoch.
Ja, bei uns hat zum Nationalfeiertag und am 10. Oktober die Kärntner Fahne raus, sonst hat keiner Fahne. Ich weiß es nicht, warum es so ist, aber mir fällt das genauso auf wie dir. Vielleicht inszenieren wir das auch zu wenig. Wir haben, wie ihr beide wisst, ist es in Nordamerika gang und gäbe, dass vor jedem Spiel die Nationalhymne gespielt wird. Fast vor jedem Spiel kommt irgendein Bundesheerler, halt, der bei der Armee ist, einer und marschieren eine und die haben diesen Stolz und die Armee ist was Großes. Und ich bin jetzt zwar kein Militarist, aber diesen Stolz, die haben wirklich diesen Stolz und das wird bei uns aber nicht gepredigt. Gell? Das ist nicht so, das sollte man eigentlich viel mehr haben, weil ich finde das cool, dass wir Österreicher sind und ich finde das jetzt, ich finde es auch cool, dass man Deutscher ist. Das war halt vielleicht in den 50er Jahren, die 60er Jahre dann nicht mehr so cool eine Zeit lang, aber wir sollten ruhig ein bisschen mehr diesen Stolz zeigen, da bin ich bei dir. Und wenn wir mehr Stolz hätten, dann wären wir auch erfolgreicher. Ja.
Gute Worte. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen auf die Soft Skills, wie man so schön sagt, oder?
Aber
wir haben
jetzt die zweite blaue Karte gekriegt.
Ist ja eine Empfehlung. Ist eine Empfehlung.
3 Minuten drauf gibt es keine bei mir.
Okay. Martin will nur den Schmerz durchspülen.
Du hast gesagt, Olympia 2002, du hast da gespielt mit der Creme de la Creme des österreichischen Eishockeys zu dem Zeitpunkt im Nationalteam. Du hast gespielt, ich habe mal aufgeschrieben, Meistertitel mit dem KAC, Meistertitel mit Wien, Meistertitel mit Salzburg. Okay, den KAC, den Meistertitel nehmen wir wieder zurück, weil du hast nicht gespielt. aber was waren so Spieler, wo du gesagt hast, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das, also auch so in der Kabine, so richtige Rockstars, der Stefan hat das kurz vorher angerissen, was waren so richtig geile Typen in der Kabine?
Viele. Einer mit Klagenfurt Bezug, der mir einfällt, weil er in Klagenfurt gespielt hat, danach war der Mike Craig. Warum war das jetzt so ein super Typ? Weil das einfach so dieses alte Regime noch war, dieses du musst da alles verdienen. Ich kann mich erinnern, mit dem in Wien zusammengespielt, aber ich war glaube ich schon 30, er war 32 und wir haben miteinander am Anfang, also keiner hat miteinander geredet, weil in der Kabine und in den Trainings sind die Schläger geflogen, also da ist gerauft worden, da ist umgeschlagen worden und irgendwann einmal, aber es ist von mir auch nicht nachgegeben worden, irgendwann einmal kommt der Mike Quack dann zu mir und sagt er, I like you, you're a good guy, let's go for a beer. Und dann von da weg sind wir zusammengewachsen und du hast einfach den gegenseitigen Respekt einfach verdient, was dann darin gegipfelt hat, dass er mir irgendwann in einer Nachtschicht in Wien voll mich so geliebt hat, in die Stirn gebissen hat, dass er die Pistole drin hat. Er hat gesagt,
Amen.
Get over here, I love you, und hat meine Stirn gebissen, da habe ich gut ausgeschaut. Aber ja, das war so ein Wahnsinnstyp und der hat da alles gegeben und der hat da nicht, auch bei einem Hobbyspiel, so wie ihr von Stefan Jäger, Umschlag am Freitagnachmittag. So
hat der, wie auf einen Tanzbären.
Jedes Mal.
Aber ich verstehe es, ich würde es auch.
Ja, das ist, man muss aber jetzt dem Publikum sagen, er ist nicht untalentiert für einen Bückniker, also sehr, sehr talentiert. Und deswegen muss man ein bisschen auf ihn umschlagen, damit er nicht
zu viel Selbstvertrauen hat. Was beim Eishockey, und das ist vielleicht meine Abschlussfrage, weil das sonst von den Warten so bald mit der Null und das brauchen wir alles nicht. Aber wir haben kein Bier mehr für die.
Doch, da ist
alles. Das macht er immer. Wenn er merkt, dass ich ein bisschen langsamer bin,
ja,
die Hand so wandern an. Nein, ich glaube, beim Eishockey ist das eine Form der Anerkennung. Und ich glaube, die Frage muss man einfach stellen, weil es jetzt nicht gemischtes Publikum ist. Was macht Eishockey anders als andere Sportarten? Ich sage immer zu meinen Buben, wenn du Eishockeyspieler bist, dann kannst du viele Sportarten gut. Und es ist fast eine kleine, es ist wie eine kleine Community. Und wenn du einmal drinnen bist und die Leidenschaft zu dem Sport entwickelt hast und so wie du am Freitag, am Nachmittag beim Magistrat ein paar Plusphysiker herprügeln gehst.
Das macht er aber beim Tennis, beim Golf, das macht er
okay.
Ja, beim Golf
nicht. Aber was? Beim Golf war es der Tierschützer, das weiß ich. Da hat er mal Enten mit einem Fünfer-Essen fast abgeschossen.
Nein,
aber du hast sie wieder zum Leben erweckt, oder?
Nein, ich hab sie abgeschossen auf 120 Meter, was natürlich jetzt kein Ruhmesblatt für mich ist, weil das nicht ein flacher Schlag war, hätte eigentlich hochgehen sollen. Aber
du hast mit einem Pitching-Wedge gespielt.
Nein, es war ein Fünfer-Essen und ich habe die Enten am Kopf getroffen und die Enten ist upside down im Teich gelegen und hat mit den Beinen nach oben gestrampelt und ich habe sie aber dann umgedreht und sie hat gesagt, ich bin eine Gehirnerschütterung gehabt, sie ist wieder umgefallen, habe sie wieder aufgerichtet und dann ist sie zum Glück, das hätte man meiner Töchter sonst nie verzeiht, also sie lebt noch, glaube ich, wohlbehütet am Golfplatz in Moosburg. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass beim Eishockey das Besondere ist, es ist ein bisschen diese Mischung, ist extrem schnell, man muss geschickt sein und das ist trotzdem ein bisschen roh. Ja. Es ist nach wie vor geduldet, dass es Raufereien gibt. Es ist einfach hart und das taugt, glaube ich, den Leuten, deswegen gehen sie in die Halle zuschauen, weil es halt beim Eishockey liegt halt keiner 2 Minuten am Boden, so wie beim Kicken. Ich hoffe, dass keine Kicker da sind, aber das ist halt ein bisschen Unterschied und das macht es aus und das ist halt ein bisschen so, ja, die letzte Männerbastion vielleicht im Sport, die man so hat, wo man ein bisschen noch ein Bier trinken und ein bisschen Raufereien und so weiter und die Kabine und das ist einfach.
Und vor allem die alten Geschichten reden, oder?
Und die alten Geschichten, ja.
Ich meine, sie haben die Nummer in Katalan weggekramt, jetzt, wir könnten schon noch weitermachen.
Aber du siehst nicht, dass da die Barbara
steht. Die Chefin schaut schon ganz böse da links drüben.
Die Barbara findet das nicht so lustig. Na, also.
Wenn es noch dir geht, machen wir weiter.
Wir könnten weitermachen, aber.
Na, ich glaube, wir müssen aufhören, aber wir nehmen noch ein, zwei Tüten hinter der Bühne und die Geschichte hat sich nicht.
Aber das wollen die Leute auch hören, gell? Was sollen wir hinter der Bühne reden, meine ich? Aber wurscht.
Das
ist eine andere Geschichte.
Ja, da ist eine andere Geschichte. Peter Kasper, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir wollen uns vor die Kollegen beschränken. Danke, dass ihr da wart und
uns zugehört
habt.
Danke.